Wir kommen heute zu dem letzten Abschnitt im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Anhand von drei Bildern macht Jesus seinen Zuhörern deutlich, wie wichtig und wertvoll Gott die verlorenen Menschen sind. Wie groß seine Freude ist, wenn ein verlorener Mensch Buße tut, seine Gesinnung ändert. Denn die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie ärgerten sich über das Verhalten Jesu. So heißt es eingangs dieses Kapitels. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Das war ja die ausschlaggebende Aussage zu diesen drei Bildern, die Jesus dann ihnen erzählte. Und in der Erzählung vom verlorenen Sohn wird deutlich, was mit dem jüngeren Sohn geschehen ist. Er ist nicht mit seiner alten Einstellung zurückgekehrt, das ist ganz wichtig. Er hat zuerst seine Gesinnung geändert und ist dann zum Vater gekommen. Und der Vater rennt seinem Sohn entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Dieser verlorene Sohn, der, wie wir dann hören werden, sein Bruder sagt, er hat dein Vermögen mit Huren verprasst. Diesen Sohn rennt der Vater entgegen, umarmt ihn, verküsst ihn, gibt ihm alles wieder, was er braucht, um die Würde eines rechtmäßigen Sohnes zu erlangen. Und dann beginnt ein großes Fest in dem Hause. Und nun wendet sich Jesus in der weiteren Erzählung eigentlich frontal seinen Zuhörern zu, nämlich den Pharisäern und Schriftgelehrten. Jetzt erzählt er, wie es dem zweiten Sohn, dem älteren Sohn, erging. Und das wollen wir miteinander ansehen, Lukas Kapitel 15, wer eine Bibel hat, soll doch mit aufschlagen. Ich lese ab Vers 25. Also, der Sohn ist zurückgekehrt, der Vater hat ihn begrüßt, er hat ihn wieder in diese Würde gesetzt als rechtmäßiger Sohn und veranstaltet ein großes Fest, das gemästete Kalb wird geschlachtet. Und sie sind fröhlich im Haus. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wohl wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist doch alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist doch dein. Du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und er ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Seid nicht so lieblos, sagt Jesus diesen Pharisäern und Zöllnern. Öffnet doch euer Herz für das, was sich vor euren Augen abspielt. Wir sehen in einem ersten Teil einmal in das Herz des Sohnes. In einem zweiten Teil betrachten wir wiederum das Herz des Vaters. Und ich hoffe, dass ich im zweiten Teil komme, denn ich hatte heute Nacht einen Traum, dass ich predigte, und während meiner Predigt streckte eine Frau auf und sagte, ob ich jetzt nun bald fertig wäre. Sie müsste ihren Haushalt, also kochen und so. Und dann nachher war ein Aufruhr. Ich hatte dann zu lange gepredigt und war noch nicht mal in der Hälfte meiner Predigt. Also ich hoffe, ich komme heute über den ersten Punkt. Der ältere Sohn kehrt also vom Feld zurück. Und als er nahe an sein Haus kam, hörte er singen und tanzen. Offenbar war er einer der Letzten, die zurückkehrten. Die anderen schienen schon Feierabend zu haben. Ein fleißiger Sohn, der diesen Vater hat. Er geht nun nicht, wie ich das vielleicht gemacht hätte, ins Haus, um zu sehen, was hier los ist und was gefeiert wird. Nein, er ruft einen Knecht zu sich, der ihm berichten soll, was im Haus vor sich geht. Und der Knecht sagt ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Der Knecht verstand selber nicht recht, was wirklich im Grunde hier vor sich geht. Er kennt den wahren Grund der Freude nicht. Denn der Grund war nicht, dass der jüngere Sohn gesund zurückkam, sondern der Grund war, dass er seine Gesinnung änderte und zum Vater kam. Das war der Grund der Freude. Nun, der ältere Sohn wurde zornig. Er wurde verrückt. Er weigerte sich, an diesem Fest teilzunehmen. Er ging nicht ins Haus. Typisches Verhalten der Pharisäer. Sie müssen zuerst wissen, was vor sich geht. Sie können nicht selber hineingehen und sich ein Bild davon machen, was sich abspielt. Denn dann würden sie sich womöglich verunreinigen. Genauso reagieren sie auf Jesus. Als er zu den Zöllnern und Sündern ging, heißt es, und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, holten sie, sag mal Jünger, isst er mit den Zöllnern und Sündern? Sie wären nie hineingegangen. Sie hätten sich verunreinigt. Sie wollten das wissen, was vor sich geht, aber sie ließen sich nicht darauf ein, sich hinzusetzen und mal zu hören und zu sehen und zu beobachten, was Jesus hier tut, was er sagt, wie er mit diesen Menschen umgeht. Nein. Da hätten sie sich in ihren Augen verunreinigt und versündigt. Dieser ältere Sohn steht also vor dem Haus und weigert sich, am Fest teilzunehmen. Ein innerer Widerstand hält ihn einfach davon ab. Und sein Vater ging nun zu ihm heraus und bat ihn, sich an diesem Fest zu beteiligen. Und nun kommt es so aus diesem Sohn heraus, was ihn hindert, an diesem Fest sich zu beteiligen. Er sagt, siehe, Vater, viele, viele Jahre habe ich dir gedient und ich habe nie ein Gebot übertreten. Nichts kannst du irgendwie gegen mich vorbringen. Und nie hast du mir einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn, nicht mein Bruder, dein Sohn, dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut verprasst hat mit Huren, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Vater, du bist ein ungerechter Mann. Du weißt gar nicht, was du mir antust. Du bist dir nicht bewusst, wie viel Opfer und Eifer ich aufgewendet habe, um dir zu gefallen. Und jetzt kommt dieser, dein Sohn, dahergelaufen und du schlachtest ihm das gemästete Kalb und mir hast du nicht einmal einen Bock gegeben. Ungerecht, Vater. Ich kann das nicht begreifen. Wie kannst du so sein? Mit aller Kraft und Treue habe ich dir gedient. und nie einen besonderen Lohn von dir bekommen. Ja, dein Sohn, nicht mehr mein Bruder. Für ihn war es nicht sein Bruder. Der Bruder war für ihn gestorben, als er das Erbe nahm und wegzog. Dein Sohn, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Geschweige dann, an diesem Fest mich zu beteiligen. Und hier öffnet sich das Herz des älteren Sohnes. Er fühlt sich vom Leben betrogen. Er, der sich so angestrengt hatte, der nie ein Gebot des Vaters übertreten hatte, der bis spät in den Abend hinein arbeitete, die anderen sind schon am Fest und er kehrt erst zurück. Er, der so viele Entbehrungen auf sich nahm, ist nun der Betrogene. Denn sein Bruder, der das Leben, so meint er, genossen hatte, der alles auskostete, wird nun noch dafür belohnt. Das ist einfach nicht gerecht. Und mit diesem Sohn, diesem Elternsohn, charakterisiert Jesus mit wenigen Worten das pharisäische oder das gesetzliche Wesen. Sie sind der Überzeugung, sie hätten keine Gebote Gottes verletzt. Sie sind sich sicher, dass sie alles einhielten. Sie wandten viel Kraft auf, um ja tadellos dazustehen. Und da waren sie zutiefst überzeugt. Genau wie dieser ältere Sohn, der sagt, nie habe ich ein Gebot von dir übertreten, Vater. Viele Entbehrungen nahmen sie auf sich. Aber was sie taten, taten sie ohne aufrichtiges Herz. Sie sind Menschen, die auf einem extrem religiösen Weg in die falsche Richtung laufen. In einem extrem religiösen Weg laufen sie in die falsche Richtung. Und Jesus sagt von den Pharisäern, auf dem Stuhl des Mose sitzen sie, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln. Denn sie sagen es zwar, tun es aber nicht. Es ist zwischen ihrem Tun und ihrem Leben ein riesiger, also zwischen ihrem, was sie beanspruchen, was sie sein, was sie sind, also was sie sagen und ihrem Tun und Leben, ein riesiger Unterschied, ein großer Graben. Sie sagen nicht unbedingt falsche Dinge, aber sie tun sie nicht. Sie erfüllen das Gesetz äußerlich. Aber in ihnen sieht es ganz trübe und böse aus. Nicht schöner als bei einem hartgesottenen Sünder. Und Jesus beschreibt das in einem eindrücklichen Bild, wenn er sagt, den Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. So auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voll Heuchelei und Unrecht. Also dieses Bild der Gräber, die man außen tünkt und sie außen schön sind, und innen sind Totengebeine. Und so seht ihr aus, Pharisäer und Schriftgelehrte. Ihr macht einen schönen Anblick vor den Menschen. Ihr wirkt hübsch. Ihr versteht es euch so darzustellen, dass die Leute vor euch eine hohe Ehrfurcht haben. Aber wenn man da hineingeht, dann stinkt es. Dass man es wirklich nur von außen ansehen will und ja nicht mehr hineingehen will. Dieser ältere Sohn schien außerordentlich rechtschaffen. Aber nun sieht er sich bedroht und betrogen und so wird sein Inneres offenbar. Der Vater sagt ihm, alles, was mein ist, ist doch dein. Es war gar kein besonderes Fest für ihn nötig. Jederzeit hätte der Sohn seine Freunde zu einem Fest einladen können. Er hat das Verfügungsrecht über das Eigentum des Vaters. Jeden Tag hätte er ein Fest machen können. Was dein ist, ist mein. Aber vermutlich hatte er aus lauter Eifer seine seine Arbeit zu verrichten, nie dafür Zeit gehabt. Vielleicht dachte er bis zu diesem Tag auch nie ernsthaft an ein Fest. Aber jetzt, wo ein Fest ist, um seines Bruders willen, kommt ihm alles hoch. Sein Herz kehrt sich heraus. Die ganze Bitterkeit des Herzens kommt in seinen Worten zum Ausdruck. Das heißt so in der Schrift, übrigens ein interessantes Wort auch für uns, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und hier wird deutlich, was Jesus den Pharisäern vorwirft. Ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst, also alles Dinge, die man noch zusätzlich tut, sie tun das sehr gut, aber ihr lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Was sie im Gesetz nicht erkennen und nicht befolgen, ist das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Diesen Aspekten schenken sie nicht die nötige Beachtung. Das sind aber die Aspekte, die zu einem gesunden Ausleben der anderen Punkte gehören. Aber eben, Barmherzigkeit, Recht und Glaube lässt sich nicht einfach in eine Regel packen. Zum Beispiel, spende jede Woche einem armen Menschen 100 Franken, dann bist du barmherzig. So möchten wir Barmherzigkeit, Glaube und Recht verpacken. Das ist das gesetzliche Wesen, das die Barmherzigkeit in Regeln einpacken will. Und dann kann man sie erledigen, man kann Barmherzigkeit erledigen. Ich gebe jede Woche dem Armen 100 Franken, dann habe ich meine Barmherzigkeit getan. Es wäre schön, wenn das einfach so ginge. Dann wären die Pharisäer sehr gut dran gewesen. In diesem Sohn begegnet uns das gesetzliche Wesen, der Glaube, der sich durch Werke Sicherheit schaffen will. Aber nicht Werke sollen im Vordergrund sein, sondern es geht um die Haltung, um veränderte Herzen. Veränderte Herzen, veränderte Gesinnung. So sagt Jesus den Juden, die sich störten, weil die Jünger nicht die vorgeschriebenen Waschungen einhielten und sie sich in ihren Augen dadurch verunreinigten, gibt Jesus ihnen eine ganz klare Antwort. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Nicht, weil sie die Hände nicht gewaschen haben, wie sie euer Gesetz vorstellt. Die hatten schon saubere Hände, die Jünger, als sie aßen. Aber sie hatten die Waschungen, die vorgeschrieben waren, nicht vollzogen. Jesus sagt, und in dem Sinn haben sie sich in den Augen dieser Pharisäer und Schriftgelehrten, haben sie sich verunreinigt. Und Jesus gibt ihnen nun die direkte Antwort, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Und was kommt aus dem Menschen heraus? Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen kommt heraus, böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Der Sohn hätte sich nicht unrein gemacht, wenn er das Haus betreten hätte und sich am Fest beteiligt. Unrein war seine Gesinnung. Er war bereits unrein. Nur wusste er es nicht. Er meinte, er wäre rein durch seine Gesetze, durch seinen Fleiß. Aber er war bereits unrein. Sein Herz war unrein. Und in dieser Situation wurde sein Herz offenbar. Wir stehen in der Gefahr, diesem Sohn zu gleichen. Wir übertünchen unsere Gesinnung durch blendende Werke, wie Jesus den Pharisäern sagt. All ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. Ebenso diese übertünchten Gräber. Wir besuchen vielleicht regelmäßig die Gottesdienste. Finde ich auch gut und richtig. Sind ganz treu in der stillen Zeit und vielleicht holen wir sie sogar nach, wenn wir sie einmal vergessen haben. Machen wir vielleicht zweimal stille Zeit am nächsten Tag. Wir haben vielleicht keinen Fernseher zu Hause. Wir gehen nicht ins Kino. Sind bestrebt, nicht falsche Musik zu hören. Bemühen uns nichts zu kaufen, durch das wir falsche Leute unterstützen könnten. Achten genau auf das Äußere, auf die Kleidung, dass wir am richtigen Ort Krawatte tragen, dass die Haarlänge stimmt. Wir wissen genau, was sich gehört und was sich nicht gehört. Aber wenn unser Herz voll böser Gedanken ist, Unzucht, Diebstahl, Mord, es reicht, wenn nur eins oder zwei zutreffen. Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. Dann sind wir nur übertünchte Gräber. Und in uns stinkt es grässlich. Wir schaffen es vielleicht. Wir schaffen es vielleicht, Menschen zu täuschen. Aber nie, nie wird sich Gott täuschen lassen. Denn Gott sieht unser Herz. Der Vater kennt auch seinen älteren Sohn und er lässt ihn nicht einfach so dastehen und kümmert sich nicht um ihn. Auch seinen älteren Sohn liebt er. Er liebt ihn sehr. Er geht zu ihm hinaus und spricht zu ihm. Er lässt ihn nicht einfach stehen und sagt, ja, ist typisch wieder für ihn. Nein, er geht zu ihm hinaus. Wiederum eine demütigende Haltung dieses Vaters. Er geht zu seinem Sohn und bittet ihn und sagt, komm doch herein. Komm herein. Und freue dich mit. Und sein Sohn weigert sich. Und seine Liebe zu seinem Sohn wird in einem kleinen Wort in diesem Text hervorgehoben. Luther übersetzt es mit mein Sohn. Aber es steht eigentlich nicht das Wort für Sohn in diesem Vers. Dieses Wort für Sohn haben wir im Vers 11, wo es heißt, ein Mensch hatte zwei Söhne. Sondern hier sagt der Vater, hier steht dieses Wort Kind. Kind. Kind, hör doch. Da spricht die ganze Liebe des Vaters zu seinem Sohn. In diesem Wort Kind. Zu diesem Sohn, der ihn verachtet. Der sagt, du bist ungerecht. Der von deinem Sohn spricht. Sagt der Vater, Kind. Dieses Bild vom Vater, der herauskommt, seinen Sohn einzuladen. Und obwohl ihn sein Sohn verachtet, achtet der Vater ihn als seinen Sohn und spricht ihn an in einer ganz herzlichen und intimen Art. Kind, hör doch. Kind, komm doch. Freu dich doch mit. Jesus, also dieses Bild vom Vater, der hier herauskommt und seinen Sohn zum Fest einladen will, entspricht genau dem, was Jesus in diesem Moment tut, wo er mit diesen Pharisäern spricht. Genau das tut er. Jesus spricht mit den Pharisäern und versucht sie zu gewinnen. Er möchte sie zu diesem großen Fest einladen. Er lässt sie nicht einfach stehen und sagt, die sind sowieso hoffnungslos verloren. Ich gehe nur noch zu Zöllnern und Sündern. Nein, er nimmt sich Zeit für sie. Jesus kümmert sich auch um diese, die sich für gerecht halten und ihr böses Herz noch nicht erkannt haben. Der Vater begegnet seinen Geschöpfen. Er möchte auch dir begegnen. Er kommt auch dir entgegen, heute Morgen kommt er dir ganz nahe und er lädt dich ein, wenn du noch nicht zu ihm gehörst. Er ruft dich zu dir und sagt, hör doch auf mich, komm doch zu mir. Vielleicht hast du eine andere Vorstellung davon, wie ich sein müsste oder wie ich reagieren müsste. Vielleicht hast du ein ganz anderes Gottesbild. Komm doch einmal zu mir. Lass mal dein Gottesbild fallen, das du irgendwo dir zusammengeschmiedet hast. Vielleicht hast du eine andere Überzeugung von Gerechtigkeit. Egal wie du jetzt denkst, ich möchte dich einladen, umzudenken. Ich möchte dich einladen, deine Gesinnung zu ändern. Es ist mein Wunsch, mit dir das Fest zu feiern. Und dafür habe ich alles vorbereitet. Ich habe einen hohen Preis dafür bezahlt. Ich habe meinen Sohn für dich geopfert am Kreuz auf Golgatha. Ich habe ihn geopfert, damit du wirklich frei werden kannst. Aus dir soll ein neuer Mensch werden. Ich werde dich neu machen. Für dich habe ich alles vorbereitet. Er hat den, so heißt es im Korintherbrief, der von keiner Sünde wusste, und das ist Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Es ist entscheidend, dass wir die Gerechtigkeit haben und gerecht werden, so wie es vor Gott gilt. Nicht wie wir das meinen, nicht unsere eigene Gerechtigkeit. Der ältere Sohn hat seine Gerechtigkeit, die er erarbeitet hat, ins Feld geführt. Aber nicht diese Gerechtigkeit ist es, die ihn zu diesem Fest bringt, sondern die Gerechtigkeit Gottes. Und ich möchte all die einladen, die noch nicht ewiges Leben haben, das nicht wissen, dass sie sich versöhnen lassen mit Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Und ich bin gerne bereit, ihnen dabei zu helfen, ihnen aufzuzeigen, wie sie zu Jesus kommen können. Nun sagt ihm der Vater den wahren Grund dieses Festes. Es ist nicht, dass der Sohn gesund zurückgekommen ist. Das hätte kein Fest gegeben. Er sagt ihm, es bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als uns zu freuen und fröhlich zu sein. Du solltest fröhlich sein und guten Mutes, denn dieser, dein Bruder, jawohl, Kind, es ist immer noch dein Bruder, genauso wie dein Bruder immer noch mein Sohn ist. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und angesichts dieser Tatsache muss man doch einfach fröhlich sein. Man kann eigentlich nicht anders, als sich mitfreuen. Und nun hält Jesus inne mit der Erzählung. Er nimmt dem Pharisäer und Schriftgelehrten seinen Zuhörern die Entscheidung nicht ab. Er steckt die Pharisäer nicht einfach in eine Schublade und sagt, ihr seid sowieso die, die jetzt Nein sagen werdet. Er zwängt sie auch nicht in die Schublade von denen, die jetzt Ja sagen müssen, sondern lässt es offen. Sie müssen jetzt selber entscheiden, was sie jetzt machen würden anstelle des älteren Sohnes oder als ältere Söhne. Ob sie sich freuen wollen, am Fest teilnehmen oder ob sie weiter murren und zähneknirschen zusehen, wie Menschen ihr Leben verändern. An uns stellt sich die ernste Frage, ob wir uns noch über Gottes Handeln freuen können. Oder ob wir schon selbst so mit verschiedenen Dingen belagert sind, dass uns die Freude nicht hochkommen will. Sind wir schon so kritisch, dass wir bei jeder Bekehrung erst einmal alles hinterfragen? War es wirklich echt? Ist er nicht durch eine Gefühlsregung überführt worden? War es nicht Massenmanipulation? Ich sage nicht, dass man sich diese Frage nie stellen soll. Ich frage nur, ob wir sie nicht zu schnell stellen. Ich frage nur, ob wir nicht schon so überlagert sind mit allem, was sein darf und nicht sein darf, ob reflektiert oder unreflektiert, wir verschlossen sind für Gottes Wirken. Wie soll ein Mensch noch wachsen und sich gesund bei uns entwickeln können, wenn er sich bekehrt und dann zuerst die Sporen abverdienen muss, bis man ihn endlich ernst nimmt, dass seine Bekehrung vielleicht wirklich ernst war? Zuerst der Beweis und dann unsere Offenheit und Liebe. Oder muss ich einem Freund zuerst meine ganzen Glaubensränder in die Hand drücken und dann macht er ein Studium ein halbes Jahr, sieht, was ich alles glaube und dann gibt er mir die Hand und sagt, du bist mein Bruder. Ich habe nichts gegen Lehre und ich habe nichts gegen Trennung, dass wir uns nicht falsch verstehen. Ich gehe an bestimmte Orte auch nicht hin, aus bestimmten Gründen. Trotzdem sind wir oft nicht zu verbaut, zu verbarrikadiert. Dass Gott vielleicht sogar sein Reich an uns vorbeibauen muss, weil wir eingemauert sind. Wir setzen uns oft ständig unter Druck, um einander gegenseitig zu beweisen, wie gläubig und fromm wir sind. Und merken dabei oft nicht, wie wir innerlich ausbrennen und wie sich hinter der schönen Fassade ein böses Herz entwickelt. Wir merken das nicht einmal. Ständig dieser Stress, ständig dieser Druck, einander vorzuleben, wer wir sind. Und dieser Krampf, schlussendlich sein Herz zu verbergen. Oft flüchten wir von unserem eigenen Herz, indem wir es mit Werken berichtigen wollen. Es gibt einen Missionseifer, der aus reinem Herzen kommt. Und es gibt einen Missionseifer, der aus einem bösen Herzen kommen kann, der das böse Herz verdeckt, wo man sich sagt, ja, ich habe doch so viele angesprochen und ich habe so viel getan und das habe ich getan und das habe ich getan. Und dann bin ich doch nicht so schlecht. Manchmal ist es vielleicht gut, dass wir mal unser Herz ansehen, mal ganz ehrlich sind mit unserem Herz und was sich da so regt und was da so kreucht und fleucht in meinen Gedanken. Vielleicht auch mal meine Motive unter die Lupe nehmen. Ist es Angst, die eigentlich mein Leben bestimmt? Oder ist es wirklich das Vertrauen auf meinen Herrn? Fühle mich Angst zu bestimmten Entscheidungen oder fühle mich die Hingabe und die Liebe zu Jesus in meinen Entscheidungen und Begegnungen? Wir verlieren oft die Sensibilität für unser eigenes Herz und unsere eigene Gesinnung. Weil wir alles so wissen, was recht ist. Und was nicht sein darf, das ist nicht. Das ist ein interessantes Phänomen. Ein Christ darf nicht neidisch sein, das wissen wir. Und jetzt kann ich denken, wenn Neid mein Problem ist, kann ich denken, wirklich, ein Christ darf nicht neidisch sein. Aber jetzt merke ich, ich bin neidisch. Herr, du siehst mein Herz. Und ich will dir das abgeben. Und ich will wirklich dir eingestehen, da ist ein Punkt, da muss ich dranbleiben und hilf mir. Ich kann das vielleicht auch einem Freund sagen, weil ich vielleicht einen Freund habe, der mich nicht daran misst, wie perfekt ich in meinem Glauben bin, sondern der mich vielleicht auch daran misst, wie aufrichtig und ehrlich ich in dem Bestreben bin, Jesus zu gefallen und ihn zu lieben. Oder ich kann sagen, jetzt bin ich neidig, aber das kann nicht sein, ich bin ja Christ und ein Christ ist nie neidig, also bin ich es nicht. Ich kann alles überschütten. Alles überschütten. Jesus überlässt dem Pharisäer die Entscheidung, ob sie der Einladung des Vaters Folge leisten wollen. Tun sie das, dann ist auch in ihrem Herz eine Sinnesänderung vonstatten gegangen. Und die ist nicht geringer, habe ich den Eindruck, diese Sinnesänderung des älteren Sohnes wie die des jüngeren. Sind wir offen dafür, uns zu prüfen, ob wir vielleicht gesetzlich geworden sind? Es kann sein, dass wir wie dieser Sohn vor Gottes Wirken uns verschließen, ohne dass wir das eigentlich realisieren. Wir sind tief der tiefen Überzeugung, absolut biblisch zu denken und zu handeln. Jesus muss der Gemeinde in Laodicea eine ganz ernste Botschaft übermitteln. Eine Gemeinde, die von sich sehr überzeugt war, die meinte, nichts zu brauchen, sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ist eine Gemeinde. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das heißt, ich bin draußen. Ihr meint zwar, ihr hättet alles, aber ihr habt nicht einmal realisiert, dass ich nicht mehr in eurer Mitte bin. Ihr habt euch verselbstständigt. Ich stehe vor der Tür und klopfe an, bitte öffnet. Könnte das vielleicht sogar meine, deine Situation sein? Ich fasse zusammen. Sei nicht so lieblos. Das Herz des Sohnes, dieses Älteren, wird offenbar an dieser Situation, dass sein jüngerer Bruder seine Gesinnung änderte und der Vater ein Fest macht, weil er sich darüber freut, dass sein Sohn, der verloren war, gerettet wurde. Und der Ältere kann das nicht begreifen. Er fühlt sich ungerecht behandelt vom Vater. Er, der so viel geleistet hat, er, der ihm treu geblieben ist, der die Gebote gehalten hat. Und Jesus hält den Pharisäern und Schriftgelehrten, zu denen er spricht, einen Spiegel vor Augen. Und sagt, guckt hier hinein, dieser ältere Sohn, das seid ihr, merkt ihr das nicht? Ihr meint, ihr hättet alles durch eure Werke, hättet ihr erledigt. Ihr meint, ihr seid gerecht durch das, was ihr alles geleistet habt. Aber merkst du nicht, das, was du mir oder was dieser ältere Sohn seinem Vater sagt, dass das sehr viel mit Neid und Habsucht zu tun hat. Dass das sehr viel mit Missgunst zu tun hat. Die Pharisäer und Schriftgelehrten wollten Werte durch Werke erhalten, die sich eben so nicht halten lassen. Sie vergaßen dabei das Wichtigste, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Das sind eben Werte, die sich nicht durch ein Gesetz regeln lassen, nur annähernd. Es gibt eben nicht das Gesetz der Barmherzigkeit, das sich erfüllen lässt. Das Gesetz der Reinheit, der äußeren Reinheit, lässt sich erfüllen mit Waschungen. Aber das Gesetz der inneren Reinheit lässt sich nicht erfüllen durch irgendein Gesetz. Das man tun kann, das man ableisten kann. Nicht mit 100 Franken und nicht mit 1000 Franken. Aber genau diese Werte sind Gott außerordentlich wichtig. Wer diese Werte nicht in sich trägt, dem fehlt eigentlich die Antenne für das Wirken Gottes. Der hat die Antenne für das Gesetz, aber nicht mehr die Antenne für das Wirken Gottes. So sagt Paulus dem Timotheus: Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen. Aus reinem Herzen. Und aus gutem Gewissen. Und aus ungefärbtem Glauben. Die Hauptsumme aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen. Aus gutem Gewissen. Und aus ungefärbtem Glauben. Wie sieht die Hauptsumme der Lehre in unseren Herzen aus? Wir beten. Ich möchte dir danken, Vater, dass du auch den Pharisäern in einer fast nicht begreifbaren Liebe begegnet bist. Ich danke dir, dass du sie einfach nicht so dastehen ließest, sondern du, Herr Jesus, hast dich bemüht, ihnen zu helfen, dass sie verstehen können, wo das Herz deines Vaters schlägt, um was es ihm geht, was ihn bewegt, was ihn freut. Und Herr, hilf uns in unserem persönlichen Leben, hilf uns als Gemeinde, dass wir mit deinem Herzschlag übereinstimmen. Dass wir verstehen, um was es dir geht. Dass wir lernen, mit uns selber ehrlich und aufrichtig zu sein. Uns nicht verbarrikadieren in Vorschriften und Gesetze, die vielleicht gut sind und richtig, wenn wir sie halten. Aber nur dann wirklich zum Tragen kommen und Kraft haben, wenn die innere Einstellung, unsere Gesinnung im Herzen stimmt. Es ist mein Wunsch, dass wir immer mehr lernen, vor dir aufrichtig zu sein und uns an dem zu freuen, an dem du dich freust.